184 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit in der Aufnahme sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Das ist eine Husteraufnahme. Jo. Wir werden alle uns muten, dass wir uns das gegenseitige Husten nicht hören. Also vielleicht kann ja ein gelangweilter Zuhörerinnen und Zuhörer können ja mitzählen. Wie oft das nicht gelingt.
Ja, es ist Herbst. Die Erkältungssaison ist im vollen Gange. Und dementsprechend heute eine wahrscheinlich etwas verschnupfte Aufnahme von unserer Seite. Und das hat leider nicht nur mit dem Krankheitsstand bei uns zu tun, sondern natürlich irgendwie auch mit der Tagesaktualität. Wir müssen die 3:0-Niederlage vom gestrigen Sonntag besprechen. Ein Heimspiel, das mal wieder ein Fortuna für alles Spiel gewesen ist. Und vielleicht wollen wir da irgendwie auch nochmal ganz kurz einen kleinen Blick drauf werfen, wie es denn da eigentlich so steht. Zunächst mal kann man ja, glaube ich, sehr, sehr positiv hervorheben, dass jetzt für dieses Spiel es nochmal neue Rekordzahlen gegeben hat bei den Bewerbungen. Und ich glaube, das hat natürlich ohne jede Frage mit dem Gegner zu tun, dass man in dieses Spiel reingegangen ist als Tabellenführer, wird da sicherlich auch einen Großteil zu beigetragen haben. Ich glaube, wir können mit Sicherheit sehr, sehr gespannt sein, wie das dann beim nächsten Spiel sein wird, das ja auch schon in 5 Wochen oder glaube ich etwas weniger, in 5 Wochen ausgelost werden dürfte und dann in 6 Wochen gespielt wird, gegen die SV Elversberg nämlich.
Ja, momentan highlighten wir die Fortuna für alle Spiele noch, aber wir wissen ja alle, dass wie das in ein paar Jahren sein wird, dass wir dann sagen, ach, das war jetzt kein Fortuna für alle Spiele. Ja, genau. Aber wie es um das Projekt Fortuna für alle steht und wie wir das momentan einordnen, dazu wollen wir uns tatsächlich dann dezidiert vor dem Spiel gegen Elversberg beschäftigen. Da wir das dann ein bisschen aufschlussreicher finden für das, wo stehen wir denn eigentlich, als wenn man als Tabellenführer gegen einen Hamburger SV, der traditionell Zuschauer zieht, das erste Freispiel diese Saison genießt.
Wobei, wenn wir das davor machen, dann können wir ja weniger darüber reden, ob sich jetzt dieser Eindruck verstetigt, den man hat, was so die Stimmung und die Atmosphäre im Stadion angeht, weil das hatten wir, glaube ich, nach dem Kaiserslautern-Spiel schon mal angemerkt, dass das irgendwie eine wahrnehmbare Veränderung oder zumindest, dass man halt nicht das Gefühl hat, dass es ausverkauft oder dass der Funke nicht immer so überspringt, sagen wir mal so.
Ja. Vielleicht legen wir uns nicht so fest und sagen, rund um das Elversberg-Spiel werden wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher über Fortuna für alle reden. Was das Vertagen in die Zukunft und im Ungefähren bleiben betrifft, das ist ja schon ein ganz typischer Move unseres Podcasts. Ja. Dafür sind wir natürlich heute wie immer meinungsstark bis zum Abwinken.
Ja, also ich fand auf jeden Fall, gestern war für mich jetzt so der persönliche Eindruck im Stadion, dass man das gestern von allen 4 Fortuna für alle Spielen bisher am stärksten wahrgenommen hat, dass irgendwie sehr viel vielleicht Publikum im Stadion war, das sonst irgendwie nicht da ist. Das hat man natürlich zum einen gesehen daran, dass halt ab dem Elfmeter für den HSV in der 80. Minute und der roten Karte für Haag, dass da wirklich sehr, sehr viele Leute das Stadion schon verlassen haben. Also das habe ich so selten erlebt. Auch wenn da, glaube ich, die wenigsten von uns noch so richtig dran geglaubt haben. Die Mannschaft hat auf jeden Fall noch dran geglaubt. Fand ich schon auch sehr, sehr schön zu sehen. Aber da reden wir vielleicht dann auch gleich noch drüber. Aber sehr viele auf den Rängen halt eben nicht. Und es sind wirklich dann viele Leute gegangen. Und das fand ich sehr, sehr unschön zu sehen. Und das ist natürlich im Besonderen nochmal super unschön, wenn man halt weiß, dass eben auch sehr, sehr viele Leute leer ausgegangen sind, die sicherlich sehr, sehr gefreut hätten, dieses Spiel zu sehen, die Fortuna seit langen Jahren unterstützen. Und natürlich muss man da halt irgendwie auch so ein bisschen diesen Trade-off halt irgendwie machen. Also ich glaube, uns war das ja irgendwie allen klar, dass es da immer mal wieder unangenehme Entscheidungen in dieser Auslösung halt eben geben wird, weil ja der Plan eben ist, Leute für Fortuna zu gewinnen und zu begeistern, die halt eben nicht so nah dran sind oder so nah dran waren bisher. Das geht eben wahrscheinlich dann gerade bei solchen Events dann eben nicht anders, als dass dann eben Leute außen vor bleiben müssen, die es ja in An- und Abführung eigentlich viel, viel mehr verdient hätten, dann bei so einem Spiel dabei zu sein. Aber das ist dann schon bitter, gerade wenn man das dann irgendwie auch nicht so richtig zu schätzen weiß, vielleicht bei so einem Spiel dann eben dabei zu sein, finde ich. Ja, das tut auch ein bisschen weh, das zu sehen, weil das ja irgendwie auch ein Signal letztendlich an die Mannschaft ist und irgendwie auch an die ganze Fangemeinde im Stadion halt eben auch, ne? Das ist ja dann trotzdem ein Bild, das du dann eben als Verein Fortuna Düsseldorf in dem Augenblick halt abgibst, und das ist dann kein so besonders gutes.
Das ist auf jeden Fall eines der Probleme, die Fortuna für alle mit sich bringt. Also ob man das so... Das ist halt die Entscheidung, die da getroffen worden ist, diese Fortuna für alle Sachen zu machen. Und das ist eine der Konsequenzen daraus. Ob man das jetzt so tun muss, das glaube ich nicht. Denn man kann natürlich einfach sagen, wir verzichten auf Fortuna für alle. Aber das hat man... eben, das Ding ist ja schon ein bisschen abgefahren. Vertraglich, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, das war eine Diskussion, also am Pissoir in der Halbzeit, wo die Wahrheit liegt, war die Stimmung auch schon Thema. Und da stand es nur 1-0 gegen den Hamburger Sportverein. Aber vielleicht können wir ja auf dieses 1-0 oder vielmehr auf das Spiel, das zu dem 1-0 führte und noch zu vielen weiteren Toren des HSV, ja, einfach mal schauen. Vielleicht kann man sogar auf die Aufstellung beider Mannschaften jetzt mal gucken, weil wir haben uns ja intensiv auf den HSV vorbereitet, und wenn man sich die Fortuna anguckt, gab es da eine Überraschung für euch? War es eine Überraschung, dass Gavuri gestartet hat, dass Haag gestartet hat? Oder habt ihr es so erwartet?
Ich meine, die einzige Änderung war ja, dass Felix Klaus von Anfang an ran durfte, statt Jona Nimetsch, und ich sag mal, ich als Nicht-Betrachter des Spiels gegen Fürth konnte jetzt natürlich meine Überraschung da nur halb einordnen, oder meine nicht vorhandene Überraschung, weil ich denke, das Team hat ja vorher gewonnen, ordentlich performt, und dann ist er halt auch bei Daniel Thune meistens so, dass dieselben 11 sich nochmal beweisen dürfen, bis auf halt diesen einen kleinen Wechsel von Klaus zu Nimetz, den ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Andersrum natürlich, von Nimetz zu Klaus. Von daher, ich war überhaupt nicht überrascht. Das war genau das, was ich erwartet habe, aber ich habe das Spiel gegen Fürth ja auch nicht richtig verfolgt.
Ja, vor allem, ich bin da bei dir, weil eine Sache, die man bei Felix Klaus über die Jahre, so kritisch wie wir ihn manchmal gesehen haben, wir haben ihm ja auch immer zugestanden, dass er defensiv arbeitet. Und zumindest auf dem Papier hat es halt Sinn gemacht, ihn mit Lundal da auf diese Seite zu stellen, weil der Gegenspieler war halt Dompe. Und es war nicht überraschend, nach dem, was wir letzte Woche gehört haben, dass, oder auch diskutiert haben, dass Steffen Baumgart, der ja sich so ein bisschen... die Katterbach auf rechts, als rechts erschienen Spieler war defensiv, und Dompe sollte viel offensiver sein, dass man halt als Fortuna da Lundal und Klaus gemeinsam gegenstellt. Das hat, wenn das die Überlegung war, so können wir darüber sprechen, ob das funktioniert hat. Da würde ich ein paar Fragezeichen hinterstellen. Aber das macht zunächst mal vor dem Spiel die Aufstellung von Klaus umso nachvollziehbarer. Ich muss ehrlich sagen, klar, Haag kann man bringen. Ich hätte mir lieber, also ich hatte auf eine Überraschung gehofft, ja, mit Ginter Appelkamp oder einem anderen, weil ich auch nicht wusste, ob jetzt bei so einem Spiel der noch sehr junge Arc, der halt in der zweiten französischen Liga seine Spiele bisher gemacht hat, ob das nicht eine Nummer zu viel groß für ihn ist. Aber da muss man halt sagen, na klar, da ist mittlerweile die Breite des Kaders auf dem Papier vielleicht da, aber vielleicht ist ein Bamba keine Alternative so aktuell, und Schinter scheint es auch nicht zu sein. Ist ja auch ein anderer Spieler.
Ja, ich glaube, über Schinter werden wir ja mit Sicherheit eh noch auch im Laufe des Spiels mal wieder ein bisschen sprechen müssen später. Ja, ich glaube, bei ARK hat man sich auf jeden Fall eben nicht nur dafür entschieden, weil sich Daniel Thun ja sowieso sehr, sehr häufig eigentlich immer für die konservativste Variante entscheidet. Und das hat er ja bei dieser Aufstellung an dem Tag eigentlich getan. Also mich hat da auch, glaube ich, keiner der 11 Spieler irgendwie überrascht. Das hätte ich, glaube ich, genauso gewettet, wenn ich vorher drauf hätte wetten müssen. Und Hack hat ja auch einfach eine bestimmte Rolle bekommen, nämlich wirklich einfach das ganze Spiel über abzusichern, ne? Und eben auch vor allem Zimmermann abzusichern, der ja auch super viel Vertikalität irgendwie letztendlich reingebracht hat und eben auch noch offensiv super viel angetrieben hat. Und Ark ist ja einfach wirklich ganz, ganz konstant eben hinten geblieben. Und man sieht es ja dann auch, wenn man sich halt die durchschnittlichen Positionen der Spieler halt anschaut. Hat halt Tim Oberdorf im Schnitt halt sogar etwas weiter vor Giovanni Haag gespielt. Und ja, und Haag hat eben durchschnittlich ja, am meisten Zeit in der eigenen Hälfte zugebracht. Und da gibt es insgesamt nur 3 Fortunen, also die beiden Innenverteidiger und er von den Feldspielern, die das halt so gemacht haben. Also der hat wirklich in ganz, ganz wenigen Situationen halt irgendwie nur sich wirklich auch nach vorne eingeschaltet und sollte halt eben diese Konterabsicherung, die er ja auch schon im letzten Heimspiel gegen einen schweren Gegner, gegen Köln, nicht gut geklappt hat, sollte das halt ja eben fürs Zentrum halt unbedingt gewährleisten und hat das, finde ich, ehrlicherweise auch bis auf wenige Ausnahmen ganz gut gemacht, halt eben diese spezielle Rolle zu erfüllen.
Ja, also ich meine, das ist die Idee dahinter hast du gut beschrieben. Die Frage, die sich Jan ja gestellt hat, ist, hätte es da eine Alternative in dem doch breiteren Kader gegeben? Und da sehe ich eigentlich auf so einer Position so weit hinten am ehesten, aber davon, ich habe ihn halt zu wenig auf dem Platz gesehen, Mbamba. Also ich meine, mit Schinter wäre das ja eine komplett andere
Ja,
Kiste geworden. Also wenn
genau.
Johanneshson dann eins zurückrückt, der interpretiert seine Rolle nicht so wie Ark, so.
Nee, du brauchst halt einfach einen Sobotka, aber der ist nicht zur
Ja.
Verfügung stehen. Ne? Das ist der
Ja,
Teil der bitteren
den hätte ich mir
Erkenntnis.
auch gewünscht.
Ja. Wann nicht? Ja. Interessant ist ja, auch wenn wir jetzt mal über Gavori, glaube ich, auch hier ne, Lou's Feststellung, dass Thun zu Konservatismus neigt, manchmal lässt sicherlich auch Gavoris Aufstellung gegenüber Ioa verständlich machen. Ark ist ja aber eigentlich derjenige, der den Auftakt zu diesem Spiel so offensiv macht. Ne? Also, das ist ja sein Abschluss in der 3. Minute, den ja den Rossmann ganz hervorragend einleitet, die Balleroberung und dann ja, einfach ein hervorragender Ball auf Johannesson, der ablegt mit der Hacke auf Ark, der dann knapp vorbeilegt. Also in der 3. Minute, da konnte man schon sehen, okay, wir hatten ja darauf gesetzt, dass die Fortuna eben umschalten wird können, dass sie die Geschwindigkeit auch ausnutzen kann gegenüber den Schwächen, die der HSV in der Hintermannschaft hat, die Christian uns ja nahegelegt hat. Diesen Minuten schien das ja schon sofort aufzugehen.
Die
Aber
Chance war halt auch wirklich groß, ne?
ja, es
Also
war eine sehr große
ich
Chance.
stand halt auf der Seite der Süd, sodass man halt quasi eine gerade Tangente ziehen konnte. Vom Pfosten, an dem Ark vorbeischießt, über Haag bis zu mir halt, ganz auf der anderen Seite des Stadions. Also ich habe wirklich genau auf diese komplett leerstehende lange Ecke des Tores halt geblickt so und wollte ihm da halt wirklich zurufen, die Innenseite, Giovanni, nimm die Innenseite. Da hätte es sicher halt 1:0 gestanden, aber ja, wahrscheinlich wirklich eben auch eine sehr kurze Reaktionszeit, die er da hat und dann ja, nimmt er halt eben den Außenspann und verzieht halt sehr, sehr knapp. Aber das war
Da
auf
war
jeden
dann.
Fall wirklich ein Auftakt, wo man halt direkt dachte, dass ja, dass eben dieser Plan der Fortuna wieder aufgeht.
Da war dann deine Reaktionszeit auch zu langsam, sonst hättest du das ihm noch zugebrüllt mit der Innenseite, ne? Aber schade, sonst hättest du 1:0 gestanden und dann wäre dieses Spiel auch ganz anders verlaufen. Das Problem ist nur, dass dann
Ja.
der HSV so spielt, wie die Fortuna oft in den letzten Wochen Spiele gewonnen hat. Nämlich blitzsauber kontert, Fortuna ist weit aufgerückt und dann kommt der Sololauf von dem angesprochenen Dompe, den man irgendwie stoppen wollte. Wer hätte ihn denn da alles stoppen können, Jan?
Ja, das Ding ist, dass Dompe halt echt insofern ein bisschen Glück hat, dass er in den entscheidenden Momenten nicht in der Nähe eines Fortuna-Spielers vorbeiläuft, sondern halt genau in diesen, er weiß um seine eigene Geschwindigkeit und deshalb schlägt er ja sogar einen leichten Bogen in seinem Lauf, um halt eben das taktische Foul des Gegners unmöglich zu machen. Und dann haben, glaube ich, alle viel zu viel Angst vor diesem schnellen Spieler und wissen halt darum, dass wenn sie den einen Schritt in die falsche Richtung machen, dann ist er halt an ihnen vorbei und ziehen sich immer weiter und immer weiter zurück. Und das sieht Dompe und sagt sich, okay, jetzt gehe ich aber auch gar nicht mehr ins 1-1, sondern hau halt drauf. Ne? Und das vielleicht ist das, wenn man sich sowas anguckt, von dem, was die Verteidiger machen, gar nicht die falscheste aller Entscheidungen, weil man halt den Fernschuss zulässt und halt das, ne, allzu tiefe Eindringen in den 16er verhindern möchte, dann vielleicht, aber ja, das ja, Ding ist halt also, drin und
ja. Also ich glaube, dass dass halt, wenn ihn halt jemand stoppen, also nicht stoppen kann, weil wenn jemand dieses Tor irgendwie noch verhindern kann, dann ist es schon auch Lundahl, also sein direkter Gegenspieler und der dann auch die meiste Zeit ja da bei diesem Lauf in seiner Nähe ist. Aber genau wie du sagst, wenn man halt wirklich den einen entschiedenen Schritt halt auf Dompe zumacht und vielleicht versucht sogar an den Ball zu kommen, aber wahrscheinlich eben das taktische Foul zu machen, kann es halt super gut sein, eben weil er das so clever macht, genau wie du angesprochen hast, dass er dann einfach vorbei ist und dann alleine aufs Tor zuläuft. Aber ich glaube, es gibt halt so ein ganz kleines Zeitfenster, wo Lundahl ihn halt noch weiter nach links, also auf die quasi auf die linke offensive Hamburger Seite halt abdrängen kann. Wirklich nur abdrängen, ne? Also nicht kein wirklicher Zugriff, aber dass er ihn dann halt etwas weiter vom Tor halt irgendwie quasi auf seinen so hinbringen kann, dass er dann eben auch den Ball auf dem schwachen linken Fuß halt hat, so mit dem er dann wahrscheinlich im Zweifelsfall im 1 gegen 1 dann auch wieder an ihm vorbeigehen wird, aber dann halt eben auf der Seite ist und es dann halt eben nicht zu dieser offenen Situation kommt. Aber das ist eben nur ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster und es ist auch super schwer zu entscheiden, weil halt sich halt die ganze Defensive ja eben so dermaßen auf dem falschen Fuß da hat erwischen lassen und alle halt irgendwie zurückrennen, aber einfach auch nicht zu sehen ist, dass da jemand irgendwie noch großartig Zugriff halt auf Dompe bekommen könnte. Von daher würde ich ihm da halt keinen Vorwurf machen und ich würde ihm auch deswegen keinen Vorwurf machen, weil er, glaube ich, hier eine Coaching-Anweisung halt umsetzt, nämlich halt immer mit viel Luft gegenüber Dompe zu verteidigen. Das hat er im ganzen Spiel über eigentlich immer gemacht und das ist, glaube ich, auch die richtige Anweisung gewesen, dass er halt immer riesig viel Platz zwischen sich und Dompe gelassen hat, wenn Dompe am Ball ist, weil das ja schon auch einfach ein krasses Mismatch halt ist, ne? Mit Dompe, mit dieser Schnelligkeit und dieser engen Ballführung und dieser Möglichkeit, halt diesen schnellen Haken immer zu schlagen. Das kann Lundahl bei seiner Körpergröße halt kaum anders verteidigen und er hat das eigentlich recht ordentlich gemacht dafür, was ihm da halt irgendwie für eine schwere Aufgabe aufgehalst wurde, ehrlicherweise. Ich glaube, wir haben das ja auch in der Vorschau letzte Woche hier schon angesprochen, dass wir uns gut vorstellen können, dass das halt echt ein Mismatch wird in dem Spiel und es ist dann eben leider auch so gekommen. Von daher würde ich ihm da halt wirklich keinen großen Vorwurf machen. Wem ich allerdings wirklich einen Vorwurf machen würde und da ist auch ganz klar der Punkt, wo ich sagen würde, das ist letztendlich der Punkt, warum dieses Tor halt überhaupt fällt, ist derjenige, der halt bei Fortuna für die Standards verantwortlich ist. Nämlich, dieses Tor entsteht, weil Fortuna links neben dem Hamburger Strafraum, so zwischen Auslinie und Strafraum, vielleicht noch 5 Meter weiter Richtung Mittellinie, aber halt eine sehr gute Freistoßposition hat. Und zwei Hamburger stehen in der Mauer, es standen auch das ganze Spiel über immer zwei Hamburger bei diesen Freistoßsituationen in der Mauer, weil Fortuna da verschiedene Situationen irgendwie hatte, man konnte das immer sehen. Es ist immer Johannesson gewesen, dann der bei Fortuna diesen Freistoß ausgeführt hat und wir alle wissen, Johannesson wird immer diese Freistöße ausführen, wenn halt Schinter nicht auf dem Feld steht. Und man stellt dann halt Giovanni Haag dazu, um diese Möglichkeit, den Hamburgern wahrscheinlich zu signalisieren, dass der Ball halt eben auch nicht mit links, sondern mit rechts eben mit Schnitt zum Tor hingespielt werden kann. Und genau Giovanni Haag ist es dann halt, der wirklich einige Male bei diesen Freistößen halt irgendwie dann einfach rumsteht. Und es ist klar, dass er halt nicht den Freistoß spielen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn man sich die letzten Fortuna-Spiele angeschaut hat, und das werden natürlich auch die Hamburger Videoanalysten gemacht haben, dass die sicher gewesen sind, dass Haag diese Freistöße nicht spielen wird, wenn da Johannesson dabei steht. Und da die beiden da halt eben stehen und da vor allen Dingen da, und weil vor allen Dingen Giovanni Haag da steht, fehlt genau ein Spieler letztendlich, als dieser Ball schlecht in die Mitte kommt, sofort zurückgeköpft wird und Hamburg halt in diesen Konter übergeht, fehlt genau dieser eine Spieler zum Absichern im Zentrum. So, das hat das ganze Spiel über sonst eigentlich super gut geklappt mit der Konterabsicherung im Zentrum. An diesem Moment aber nicht, weil Haag halt völlig überflüssigerweise eben da verschenkt wird.
Ja, du hast jetzt sehr viele Punkte aufgemacht. Ich glaube, das hätte man ein bisschen anders so zu sortieren, weil ja, dieser Freistoß ist auf jeden Fall halt einfach schlecht umgesetzt und führt dann halt, das Risiko hast du halt gegen dann eine Tempomannschaft, die halt, oder Spieler, die halt schnell haben, mal, dass du halt dann in Umschaltsituationen gerätst und das muss man besser absichern. Da bin ich bei dir. Ich glaube, wir können gleich nochmal über das andere Thema, das du aufgemacht hast, reden, das sich, glaube ich, auch nochmal lohnt, sich Lundahl insgesamt nochmal anzugucken. Nicht nur in dieser Situation, sondern halt ne, dieses Spiel gegen Dompe, wo, wie du sagst, er immer ähnlich verteidigt hat und vielleicht da auch den ein oder anderen missmutigen Blick für geerntet hat.
Ich möchte aber nochmal kurz rausstreichen, dass in dieser zweiten Liga kaum ein anderer Spieler als Jean-Luc Dompe den Ball 20 Meter in der eigenen Hälfte dort bekommt und dann so ein Solo startet.
Ja, aber wenn du gegen den spielst, ist ja schon doof.
Das stimmt, aber das Problem ist meiner Meinung nach, dass man halt so etwas dann in dem Moment auch nicht mehr immer verteidigen kann. Also das Problem sehe ich eher darin, dass es halt schon in der 8. Minute passiert und man dann zurückliegt und plötzlich, naja, gut, das ganze also, Spiel anders läuft, als es sich Fortuna gedacht hat. Also
das sehe ich, also ja, natürlich ist es halt, wenn du keine gute Konterabsicherung hast, gegen Dompe doppelt schlecht. Aber ich würde ja sagen, in dieser Liga musst du gegen jeden gute Konterabsicherung haben, weil das versuchen ja alle.
Ja gut, aber wir, also mit einer Körpertäuschung da, dann Hoffmann, der es dann irgendwie zum dritten Mal probiert zu klären, ins Leere laufen lässt und dann halt so einen Schuss aus dem Fuß raus machst, also das ist schon...
Ja, sehr gut.
Also ich möchte, ja, und deshalb möchte ich auch nochmal rausstreichen, dass es nicht eine Verkettung von Fehlern ist, sondern halt natürlich ist es nicht gut, in so einen Konter reinzulaufen, aber trotz allem, also das ist halt auch einfach stark gemacht für die zweite Liga. So, das darf man nicht vergessen.
Nee, also das ist auf jeden Fall. Und das ist halt, glaube ich, da will ich jetzt dieses Thema dann noch irgendwie so ranpappen. Ich glaube, dass der Fortuna nicht gut gelungen ist, ist eben, was ich am Anfang gesagt habe, dass man halt Dompe vielleicht doppelt verteidigt, dass man halt Lundahl hat, der halt quasi den Laufweg zustellt und halt Raum verknappt Richtung Tor in seiner Breite immer halt, man braucht aber eigentlich noch einen Felix Klaus, der dann halt Dompe auch nochmal beschäftigt. Und das ist nicht gelungen.
Ja.
In dieser, vor allem in der ersten Halbzeit, meine ich, man mag mich da berichtigen, aber da ist das so sehr häufig aufgefallen, dass,
genau,
dass es immer diese gleichen, wie Lude schon beschrieben hat, Lundahl rückt immer so ein bisschen nach hinten, ja, wie beim Eishockey, so ein Verteidiger eher, versucht den Raum zum Tor zu versperren. Und da ist es halt nicht gelungen, auch weil der HSV es gut gemacht hat auf der Position. Ne? Die haben halt immer relativ viele Spieler ja in die Räume gekriegt und halt diese 1-zu-1-Situation immer in ihrem Sinne auflösen können.
Aber es ist meistens gelungen, zumindest Dompe auf die linke Seite zu drängen,
genau.
Sodass er halt quasi dann noch einen Mitspieler brauchte und einen letzten Pass anbringen musste. Und die Bälle wurden ja dann größtenteils wegverteidigt. Also, und das ist halt ja in dieser Situation nicht, hat halt nicht geklappt.
Genau, also ich war, also es gab sehr viele kritische Stimmen gegen Lundahl und er hat auch eine 5-0 gekriegt vom Kicker, wie ich gerade sehe. Und ich verstehe, wo das herkommt, aber ich fand ihn das ganze Spiel nicht so schlecht, wie er jetzt da, also vielleicht gesehen wird. Er war auch nicht der beste Spieler auf dem Platz, ne? Das will ich jetzt auch sagen.
Ich habe zur Halbzeit schon mir Gedanken darüber gemacht, ob man ihn vielleicht runternimmt, aber weniger wegen seiner Leistung, sondern weil er dann natürlich wegen der Herkules-Aufgabe, die er dort hatte, auch noch eine gelbe Karte bekommt. Und ich hab da schon so die Gefahr gesehen, dass er dann irgendwann in der zweiten Halbzeit die zweite hinterher bekommt. Und aber mir ist da auch nicht so wirklich eine Lösung eingefallen, also wen ich da jetzt eingewechselt hätte als Daniel Thune. Und also insgesamt hat er, finde ich, auch eine bessere zweite Halbzeit dann gespielt als erste Halbzeit. Da war er nicht mehr ganz so überfordert.
Vor allem offensiv fand ich das.
Ja,
ja. Und ich habe auch gedacht, als Joa sich warm machte in der Halbzeit, das habe ich auch gedacht, der kommt jetzt für Lundahl, weil man vielleicht sagen kann, ne, defensiv ist man nicht völlig überzeugt. Wie gesagt, ist ein bisschen anders, aber man kann aus dieser Meinung sein. Und wegen dieser gelben Karte. Aber dann kam ja Gavory und Thune, ging Gavory. Und Thune erklärte dann ja in der Pressekonferenz, dass es eine muskuläre Gründe hatte. Ja, warum Gavory denn nicht?
Kann natürlich sein, kann aber auch sein, dass das.
Meinst du nicht?
Ich will gar nicht in Frage stellen, dass wahrscheinlich Gavory irgendwelche muskulären Wehwehchen gehabt hat. So, das ist bestimmt so, sonst würde man das nicht erzählen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt Spiele gibt, wenn Gavory dieselben Wehwehchen verspürt, aber anders drauf ist als zurzeit und vielleicht irgendwie über die linke Seite mehr Gefahr entwickelt wurde in einer ersten Halbzeit, dass man den dann einfach drauf lässt. Also ist natürlich irgendwie auch viel Spekulation. Ich habe genau wie ihr auch eigentlich gedacht, okay, man muss eigentlich Lundahl zur Halbzeit rausnehmen, weil eben die rechte Abwehrseite der Fortuna so instabil war, weil man es einfach nicht geschafft hat, Dompe irgendwie wirklich unter Kontrolle zu bekommen, wegen der gelben Karte und war dann überrascht, dass Emma für Gavory reingekommen ist. Hat aber eigentlich auch total Sinn gemacht, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Gavory hatte halt die viel leichtere Aufgabe und es ist deswegen halt nicht so aufgefallen, aber der hat bestimmt keine bessere Partie gemacht als Lundahl und er hat ehrlicherweise eigentlich gar keine gute Partie gemacht und fand es dann eigentlich irgendwie ganz cool, dass man dann halt gerade eben, weil die beiden Außenverteidigerpositionen halt die Schwachpunkte waren und man Emma halt eigentlich doppelt hätte einwechseln können für beide Seiten. Natürlich hätte es auch Sinn gemacht, Zimmermann irgendwie wieder auf rechts zu ziehen, aber da gab es halt irgendwie auch nicht den logischen Wechsel, beziehungsweise hätte man natürlich Johannesson wieder zurückziehen können und dann Appelkamp auf die 10 stellen können. Wie gesagt, der Running Gag über Appelkamp reden wir bestimmt später in der Folge nochmal. Da kann man ja auch nur spekulieren, warum man sich das nicht getraut hat. Auch aus Gründen der Stabilität im Zentrum hat man sich halt vielleicht nicht für diesen Schritt entschieden, konnte ich halt total nachvollziehen. Aber ich fand das ehrlich gesagt ganz cool, dass man halt dann eben offensiv gewechselt hat, weil einfach über die linke Seite, wenn nicht Tim Rossmann irgendwelche Einzelaktionen gestartet hat, also wirklich richtige Einzelaktionen, hat da eigentlich wenig funktioniert und das ist dann ja auch wirklich mit der Reinnahme von Emma, der hat zumindest offensiv wieder sein Normalniveau irgendwie erreicht hat, fand ich in der zweiten Halbzeit, also es hat ja auch echt ein bisschen Spaß gemacht, dem mal wieder zuzugucken, fand ich. Hat das dann irgendwie eigentlich ganz, ganz, ganz gut funktioniert dann bis dahin.
Wollen wir mal zurückgehen auf unseren Ausgangspunkt der Gedankenspiele rund um die Außenverteidigung. Man liegt 0-1 zurück und braucht ein bisschen, um sich zu schütteln, aber danach ist es ja doch eigentlich ein recht offenes Spiel, wo Fortuna auch einige Chancen hat, diesen Rückstand relativ schnell zu egalisieren. Nur ist halt immer irgendwie ein Hamburger Bein dazwischen.
Ja.
Und das ist irgendwie so generell das, was mir an dem Tag am meisten aufgefallen ist. Also man hat ja schon sehr viele Abschlüsse, am Ende 22. Aber so, dass sie richtig auf den Tor kommen, also Raab kann sich auch auszeichnen, der ja leider nicht die Form des Vorspiels, sondern eine ganz andere Form gezeigt hat und auch ein sensationelles Spiel gemacht hat. Aber oft ist er einfach beim Abschluss zum Beispiel von Oberdorf in der 30. Minute dieser Volley nach der Ecke oder anderen Abschlüssen immer noch ein Hamburger Bein dazwischen. Auf der anderen Seite aber eigentlich ähnlich so. Also es ist eigentlich ein total munteres Spiel, aber bis auf kurz vor der Pause, wo da glaube ich bei der Hereingabe von Dompe Kastenmeier noch ganz leicht den Handschuh an den Ball hat, sonst kommt da vielleicht auch Glatzel zum frühen 2:0, müssen die Torhüter ja gar nicht so viel eingreifen, aber es ist trotzdem ständig was los in den Strafräumen und das fand ich spannend.
Ich würde sagen, richtig unterhaltsam wurde es erst in der zweiten Halbzeit. Ich hatte halt den Eindruck, eigentlich ist das so ein Fortuna-Spiel, wie man es mittlerweile kennt, nur dass es halt 1-0 für den Gegner steht. Das war das Einzige. Also du kannst halt sagen, gegen eine Mannschaft wie den HSV, die eine sehr hohe Qualität individuell hat und die es auch gut gemacht hat an den Tag, kriegt der Gegner halt Chancen. Aber das wissen wir auch, in der Regel ist dann entweder Kastenmeier da knapp dran oder die Fortuna kriegt das gut wegverteidigt. Wie du sagst, das schafft sie ja eigentlich auch ganz, ganz gut. Sie macht halt das Tor noch nicht in dieser ersten Halbzeit, aber wenn man jetzt die letzten Spiele sich angeguckt hat, muss man eben sagen, noch nicht. Ja, also man konnte ja bis zum Sonntagnachmittag eigentlich davon ausgehen, die Fortuna braucht gar nicht so viele hochkarätige Chancen und macht ihr Tor dann aber eventuell. Blöd ist halt nur, dass es schon 0-1 steht und dass die Fortuna das Tor noch nicht macht.
Ja, aber also von wegen, du fandst die zweite Halbzeit dann noch ein bisschen besser, ist deine Meinung, aber die hatten ja da noch Chancen. Also es gab halt noch diesen Hoffmann-Kopf, weil den Raab da grandios rausfischt. Dann den Abschluss von Klaus, wo das gesamte Stadion schon gejubelt hat. Also man hätte sich auch zur Halbzeit durchaus als HSV nicht über ein 1:1 beschweren dürfen. Auf der anderen Seite hätte halt kurz vor der Pause auch der HSV ein 2:0 machen können und man hätte sagen können, na gut, die haben es halt clever gemacht. Also zur Halbzeit war für mich einfach alles offen und in beide Richtungen konnte es gehen. Also sowohl der Endstand, den es am Ende gab, lag in dem, was man in der ersten Halbzeit gesehen hat, schon drin.
Ja.
Aber es hätte halt auch noch 2:1 für Fortuna ausgehen können, sodass ich eigentlich ganz frohen Mutes in die Halbzeit gegangen bin, bis darauf, dass mir dann eingefallen ist, dass man nicht zu lange warten sollte mit dem Ausgleich, weil man ja letzte Woche das Glücksschwein bereits geschlachtet hat.
Ja, das Glücksschwein musste ich auch häufiger denken, weil ich nämlich ja, genau, also ich bin da gar nicht anderer Meinung, sondern ja, es kann einfach 1:1 stehen zur Halbzeit. Und es wäre nicht aus dem Nichts gewesen. Aber trotzdem, es war halt, ich war auch nicht beunruhigt zur Halbzeit, sondern weil man dachte, ne, die Fortuna, ich werde das Tor schon machen. Die wird das Vertrauen hat, ne? Also, sei man dachte in dem Moment gleich ans Glücksschwein, dann konnte man ein bisschen mulmig werden. Aber ansonsten haben auch die letzten Wochen gezeigt, irgendwie kippt doch das Momentum dann wieder auf die Seite der Fortuna. Ehrlicherweise muss man sagen, kommt der HSV da ein bisschen besser in die zweite Halbzeit rein.
Ja, aber vor allem der erste Abschluss, den möchte ich nochmal kurz, der ist von Richter aus der Distanz, da habe ich mir auf jeden Fall notiert, dass man den auch ruhig noch 10-mal weiter an diesem Tag aus der Distanz schießen lassen sollte. Also was der alles aus der zweiten Reihe verdattelt hat und ich glaube, der hätte so ähnlich wie die Fortuna auch noch 3 Stunden weiterspielen können und das Tor nicht getroffen.
Ja, da ich war auch immer ganz froh, wenn er geschossen hat, dazu passen.
Ja, genau.
Und ich dachte, ja, das machst du schon ganz okay so. Mach ruhig weiter. Ja. Trotzdem kommt dann noch ein Pfostenschuss von Glatzel wenig später. 56. Minute. Und da dachte man schon, okay, jetzt muss man ja schon aufpassen, dass das nicht 2:0 steht. Denn 2-0, ne, nicht, dass man nach dem 2-0 dann gegangen wäre, wie das andere dann später gemacht haben, aber es war ja auch klar, dass das richtig schwer werden würde, zu drehen gegen einen Hamburger Sportverein.
Ja, aber trotzdem muss man sagen, ich finde, was dann da die Hamburger in den ersten Minuten halt für Chancen haben, gerade auch dann dieser Pfostenschuss, das entsteht ja nicht wirklich daraus, dass sie halt eine Art systematischen Vorteil haben, sondern es passiert ja, weil halt Lundal dieser Stockfehler halt irgendwie passiert und ihm halt der Ball so ein bisschen vom Fuß wegspringt und Zimbo halt irgendwie nicht so richtig damit rechnet, dass halt daraus eine gefährliche Situation entstehen kann, er dem Ball halt nicht vernünftig entgegengeht und man halt deswegen dann da irgendwie den Ball verliert. Es dauert irgendwie so ein bisschen, bis sich die Fortuna da in der zweiten Halbzeit irgendwie dran gewöhnt, dass jetzt irgendwie, dass Emma jetzt auf dem Feld steht, aber man macht es dann ja eben dadurch, dass er auf dem Feld steht, dann wirklich insgesamt auch besser, weil halt dem HSV auch ein bisschen die Herangehensweise genommen wird. Also in der ersten Halbzeit hat der HSV ja vor allen Dingen ja schon auch sehr hoch gepresst, aber eben vor allen Dingen das Zentrum der Fortuna halt eingepresst sozusagen, also ist halt auf die Innenverteidiger draufgegangen, zu zweit, teilweise auch zu dritt, hat dann aber die Außenverteidiger, also Lundal und Gavori, komplett freigelassen. Also die hatten sehr, sehr viele Optionen, sind jetzt aber natürlich irgendwie beide nicht die Spieler, die du halt eigentlich mit viel Aufbauoptionen halt direkt an der Seitenlinie eben haben willst im Aufbauspiel. Da würde man sich natürlich gerade auf der rechten Seite einen Matthias Zimmermann wünschen, der dann da zu seiner ganz gewohnten Magic, Aufbau-Magic mit Felix Klaus halt ansetzt und die beiden machen da irgendwie ihr Ding und irgendwann hat man sich halt zur Mittellinie durchgespielt und man kann die Verlagerung auf links spielen. Das ist natürlich, solange Zimbo noch im Mittelfeld aushelfen muss, eben irgendwie nicht mehr der Fall. Aber alleine, dass dann halt Emma drin war, der dann halt irgendwie so ein ganz neues Element reingebracht hat, eben auch dieses Andribbeln, teilweise diese Tempowechsel, die er dann halt geben kann, das hat schon sehr, sehr viel eben verändert und auch, dass man sich halt einfach auch ein bisschen mehr getraut hat. Also, dass man eben mit der Hereinnahme von Ioa dann auch beide Außenverteidiger die klare Devise hatten, einfach weiter hochzuschieben im Aufbauspiel, sodass man halt irgendwie gar nicht in diese isolierten Situationen gekommen ist, wo halt irgendwie alles zugestellt war, sondern so, dass man halt einfach direkt mehr Tiefe halt irgendwie dem Aufbauspiel halt irgendwie auch geboten hat, der Fortuna. Und das hat dann ja auch dafür gesorgt, dass man zu besseren Chancen gekommen ist und dann letztendlich dann ja auch eigentlich überlegen war nach dem Doppelwechsel dann in der 70. Minute.
Ja, wobei bei dem nach dem Doppelwechsel vor allem einer von den beiden Eingewechselten von sich reden macht, nämlich Jonas Niemitz. Aber es gleichen sich dann ja auch die ganzen Gelegenheiten. Aber Tim, bitte.
Ja, aber also ich meine, man ist ja schon vorher haushoch überlegen.
Ja, dann ist genau.
Doppelwechsel. Also nein. Vorher hat man ja ein Strauß von Chancen. Es ist also tatsächlich, kann ich es nicht besser sagen, als ich es, glaube ich, im Ticker von Kicker gelesen habe. Munteres Scheibenschießen nennt es da der geneigte Mensch am Ticker. Und das war ja wirklich ein Scheibenschießen. Also entweder geblockt oder drüber. Und in den Minuten weiß ich nicht, wie häufig Zimbo auf die Knie gegangen ist und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Also das war für mich im Prinzip eigentlich so das Bild des Spiels dann in der zweiten Halbzeit, dass Zimbo die ganze Zeit nicht mehr wusste, was für Chancen sollen wir denn hier noch haben? Und wenn dann Daniel Thun in der Pressekonferenz danach anmerkt, dass man das Spiel an dem Tag in der Offensive verloren hat, dann sind diese Minuten auch bis zu dem Doppelwechsel auf jeden Fall eine Passage des Spiels, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Zimbo hat zu häufig an das Glücksschwein gedacht. Das wurde ihm auch klar, dass es schon geschlachtet ist. Ja. Aber ja, also genau, es sind natürlich dann immer häufiger Fernschüsse, aber auch die gehen ja mal rein. Und es gibt halt einen Grund, warum dann nach dem Spiel die HSV-Mannschaft den Torwart vor die eigene Anhängerschaft die schubst, weil die schon wussten, wem die da mit zu verdanken hatten, dass man dieses Spiel gewinnt. Und da habe ich jetzt aber eine Frage. Ich habe es eben schon so angedeutet. Also Niemitz ist ja sofort dann drin und spielt in seiner üblichen Art und Weise, tankt sich da durch und so weiter und so fort. Van Brederode, also Ich habe mir keine Notizen gemacht und ich hatte auch schon ein Bier mehr getrunken, als ich vielleicht hätte sollen. Ne? Aber der ist mir jetzt nicht total aufgefallen in den nächsten 20 Minuten. Ging es euch da anders?
Ja, der kommt noch zum ziemlich guten Abschluss natürlich, aber ansonsten unauffällig leider.
Liegt aber auch, finde ich, ein bisschen daran, dass er halt ziemlich isoliert war. Ich fand ihn eigentlich ganz gut bei dem, was er gemacht hat. Also der hat einfach nicht so viele Bälle bekommen, nicht so viel Unterstützung gehabt. So in diesen vielen Details hat er mir erstmal ganz gut gefallen. Vor allem habe ich bei dem halt von seiner Spielanlage her Sorge, dass der halt irgendwie jemand ist, der überdreht und irgendwie mal eher das Dribbling zu viel nimmt. Und das hat er halt überhaupt nicht gemacht, sondern das eigentlich sehr, sehr ruhig und überlegt gespielt und sich halt in so ein Kollektiv eingeführt. So, ich glaube, der ist halt einfach noch nicht so weit, dass man halt wirklich schon es schafft, den halt eben in diese 1-gegen-1-Situation halt reinzubringen. Es musste halt aber eben auch gar nicht sein und man hat es eben auch von der Art und Weise, wie Fortuna gespielt hat, überhaupt nicht provoziert, weil dass halt diese ganzen Chancen entstehen und es passieren, also man schafft es ja super viel über rechts zu kreieren. Als Niemitz drin ist, einfach dadurch, dass der da halt wieder wie halt dieser fallschnelle Bulldozer da halt einfach über seinen Gegenspieler drüber hinwegläuft, ob er ihm im Weg steht oder nicht. Der macht da einfach eben als Einwechselspieler wie immer halt sehr, sehr viele sehr gute Sachen. Vorher aber ja eben auch schon, als Klaus noch drin ist. Und alleine Felix Klaus hat ja einfach super viele Schusschancen. So aus, so weiß ich nicht, zwischen 11 und 18 Metern irgendwo.
Wenn und er auch halt mit viel Zeit.
Mit viel Zeit, ja, also in einem, ich sag mal, einem Sahnetag macht halt Felix Klaus halt 3 Tore in dem Spiel, so, ne, also das sind alles keine Schüsse, die rein müssen, aber es sind echt einige dabei, die halt mal reingehen und da hat er ja wirklich viele Chancen und die entstehen halt eben daraus, dass halt man immer wieder den rechten Halbraum halt überlädt und das macht vor allen Dingen Zimbo, der immer wieder diagonal halt in diesen rechten Halbraum halt reinschiebt, sodass dann halt da eine Überzahl entsteht und dann eben Lundahl und Klaus mit Zimmermann halt noch einen weiteren eben auf ihrem Flügel haben, da halt sich in diesem Dreieck irgendwie durchkombinieren können und am Ende halt jemand freisteht. Oder man bereitet halt irgendwie damit mit einer scharfen Hereingabe dann eben noch was anderes vor. Ne? Also ich glaube, Emma hat irgendwie auch mal eine ziemlich offene Schusschance, wo er halt zentral den Ball halt knapp übers Tor jagt. Also das sind ja wirklich viele, viele Chancen, die da halt entstehen und man schafft es halt eben, ja eben durch dieses Überladen der rechten Seite halt super viel zu kreieren. Und ich glaube auch, dass kommt dann halt irgendwie Van Brederode nicht so super stark halt irgendwie zugute, weil es halt eben rechts irgendwie schon so gut läuft und man halt letztendlich dann glaube ich auch rechts einfach immer ein bisschen mehr Platz hat, weil ich glaube, Van Brederode hat eben oft auch jetzt nicht 2 Gegenspiele, aber halt eher so anderthalb und Niemetz steht dann halt oft irgendwie dann auch ziemlich blank und kann dann halt eben mit diesen langen Verlagerungen gefunden werden.
Ja, tatsächlich dieses muntere Scheibenschießen rund um die 2 Wechsel von Klaus und Rossmann auf Niemec und von Brederode bleibt leider ohne Torerfolg, sodass dann in der 78. Minute, ich würde mal sagen, die Brechstange dann nochmal rausgeholt wird. Also Vermey kommt für Kownacki, der kurz vorher auch den Bann brechen kann, der sich gut bewegt hat, fand ich, auch dadurch zu Chancen gekommen ist, aber leider glücklos geblieben ist.
Können wir da kurz drüber reden?
Ja, ja. Finde ich auch. Müssen wir drüber reden.
Finde ich eine ganz, ganz schwierige Personalie. Also ich habe es nicht so gesehen, dass Kownacki halt irgendwie viel am Spiel teilgenommen hat. Also gerade in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass der da rausgeht und eigentlich fast gar keinen Ballkontakt hat. Letztendlich aber, glaube ich, dann kommt er halt bei 19 Ballkontakten raus. Das ist irgendwie auch echt nicht so viel, gerade auch für einen Spieler, der eigentlich relativ viel mitspielen will. Ne? Also Kownacki ist ja schon jemand, der auch eigentlich am Spiel teilnehmen will. Da muss man natürlich aber auf der anderen Seite auch sehen, es ist, glaube ich, auch schon ein eher undankbares Spiel halt für ihn gewesen. hat sich da ziemlich aufgerieben halt gegen die Hamburger Innenverteidiger, hat da, wenn mal irgendwie Bälle in seine Richtung gespielt wurden, waren das halt ganz selten mal irgendwie Bälle, wo er wirklich was zu verwerten hatte, sondern oft irgendwie lange Bälle, wo er halt schon nicht die beste Körperstellung hatte und dann halt irgendwie zwei Innenverteidiger kannten, ihn dann da überspringen konnten. Also konnte auch nicht so viel machen. Man sieht, finde ich, irgendwie daran, wie er in der Luft gehangen hat, halt auch, dass ja, einfach, solange man halt mit Haag und Zimmermann auf der Doppel-6 spielt und dann halt Johannesson auf der 10 spielt, ja, das ist halt eben auch nicht Johannessons beste Position. So, da gäbe es ja schon bei Fortuna auch jemand, der vielleicht diesen Zehnerraum irgendwie noch besser füllen könnte und dann vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass Kubnacki ein bisschen mehr Anbindung zum Spiel hat. Allerdings, genau wie du sagst, Tim, finde ich halt auch, dass Kubnacki sich eigentlich, wenn Fortuna dann halt im letzten Drittel gewesen ist, oft ziemlich gut bewegt hat und sehr, sehr viele Lücken halt gerissen hat. Ne? Also, dass halt Fortuna eben so viele Schusschancen vielleicht nicht aus nächster Nähe hat, aber halt doch so aus der mittleren Distanz. So auch von der 16er-Linie oder halt zwischen 11er-Punkt und 16er-Linie liegt eben auch daran, dass halt Kubnacki halt immer wieder mit den richtigen Laufwegen halt zwei oder drei Verteidiger halt mit sich mitnimmt und da ja halt eben viele potenzielle Tore so ein bisschen mit hätte beeinflussen und irgendwie vorbereiten können, ja.
Also das Spiel mit Ball ist nicht gelungen an dem Tag, aber das Spiel ohne Ball fand ich nicht so schlecht.
Also ich glaube, also er hat halt gegen die Innenverteidiger wie Ludas das keine Chance gehabt. Es gibt irgendwo noch eine Welt da draußen, wo die Fortuna mit zwei Stürmern spielt. Wo Vermey quasi halt vorne den mit Schonlau ins Wrestling geht und Kovnatski halt vielleicht ein bisschen dahinter und drumherum mehr Platz hat. Klar kannst du immer noch mit Appelkamp argumentieren, dass man ihn bringen kann. Aber irgendwie ist Thion macht das nicht. Ja, aber ich hätte es gerne mal gesehen.
Ja. Also tatsächlich, also es ist ja eine absolute Drangphase, wo er nochmal zwei schnelle Spieler für die ausgepowerten Außen bringt. Und er glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dann der Ausgleich fällt.
Naja, zu dem Zeitpunkt ist das okay. Ne? Ich hätte, ja, glaube ich, genau. Was ich meine mit zwei Stürmern, früher oder von Anfang an. Ne? Also das ist vielleicht das. Wir haben ja so ein bisschen Kubnacki auch jetzt, wie die gesamte Spiel bewertet. So die Wechsel, die er dann in der 78. Minute macht, eben weil Kubnacki nicht so viel gelungen ist, finde ich total nachvollziehbar.
Aber ich glaube, dass wir das auch noch sehen werden. Also was ja immer so ein bisschen wir nicht beurteilen können, wie weit ist Vincent Vermey wirklich so? Und ich glaube, dass wir schon noch einen Doppelsturm mal sehen werden. Auch mit Daniel Thun.
Ja, auch wenn Pulcinovic wieder fit ist, dann wenn man einfach mehr Optionen hat. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass man sich vielleicht auch nochmal leichter zu so einem Zweiersturm halt entscheiden würde, wenn man wüsste, dass man halt irgendwie noch einen weiteren auf der Bank hätte.
Ja.
Ja. Und was halt auf jeden Fall auch noch dazu kommt, ist, dass ja auch einfach jetzt in der zweiten Hälfte der Hinrunde vielleicht irgendwie ein paar mehr Gegner kommen, die halt wirklich tief hinten drin stehen werden und vielleicht irgendwie nicht die Qualität im Umschaltspiel haben, wo du einfach auch noch mehr Optionen haben musst, um halt irgendwie mal einen tiefen Block aufzubrechen. Und ich glaube, da werden wir mit Sicherheit irgendwie auch mal diese Option mit den zwei Stürmern sehen. Aber ich meine, wie ja auch schon angesprochen, Daniel Thun ist im Zweifelsfall immer eher ein konservativer Trainer. Von daher würde ich mich da jetzt auch nicht zu schnell irgendwie drauf freuen. Und es würde wirklich halt auch helfen, wenn dann Pecinovic dafür frei wäre.
Ja, denn statt eines Offensivsturms, den Appelkamp und Vermey da initiieren, gibt es einen dieser Gelegenheiten für den HSV, die ja kommen müssen, wenn man drückt mit Königsdörfer, der schnell ist und da lang irgendwie einfach Meter machen kann gegen Oberdorf, Tempo hat und dann kommt der Ball eigentlich so, dass ihn Kastenmeier aufnehmen kann, nur leider hat Giovanni Haag da irgendwie seinen Fuß auch noch mit drin und dann gibt es einen lauten Handschrei von der Nordtribüne und dieser Schrei war von mir, weil das folgende Handspiel von Giovanni Haag war so offensichtlich, dass ich nicht an mir halten konnte, es mit einem Hand zu kommentieren. Ich hatte einen sehr, sehr guten Blick drauf und muss sagen, es war ein klares Handspiel und eine klare rote Karte.
Tja, Da lässt man in der dritten Minute den Dosenöffner stecken und dann auch noch sowas. Echt schade.
Das war echt bitter. Ne? Also, ich habe es ja gesagt, also man verlässt das Stadion nicht, aber dass man nach dem 2-0 das Gefühl hatte, oh, das wird jetzt aber schon noch eine Strecke zu gehen sein, wenn man hier noch was holen will, kann ich nachvollziehen, macht man trotzdem nicht. Und die Fortuna, Lu hat es ja am Anfang direkt gesagt, macht es ja auch nicht, ne? Es geht weiter.
Ja, fand ich wirklich auch echt, echt beeindruckend, ne? Gerade weil es ja wirklich auch ein krasser Nackenschlag war, weil du ja einfach auch so kurz vor dem 2-0 eben noch diese Chance von Kovnatski aus nächster Nähe hast, eine Minute später noch dieses Ding von Johannesson auch irgendwie aus 5 Metern, wo halt irgendwie Raab irgendwie noch hält und dann kriegst du halt dieses Tor und bist dann irgendwie ein Mann weniger und und es würde ja schon auch Sinn machen, dann in dem Augenblick zu denken, ja, okay, komm, dann lass uns jetzt halt hier das Spiel irgendwie über die Runden bringen. Es kann ja am Ende irgendwie auch immer mal ums Torverhältnis noch gehen. Meine Güte, es ist halt so. Aber mitnichten ist es so, denn die Fortuna spielt dann eigentlich genauso weiter, wie sie es halt bis dahin auch gemacht hat. Und das hat mich wirklich beeindruckt. So, und kommt dann halt irgendwie auch echt noch zu dem ein oder anderen guten Abschluss. Irgendwie Emma hat noch einen guten Fernschuss, der wieder hervorragend gehalten wird. Ich glaube, dann letztendlich, als dann schon 3-0 steht, hat dann...
Bitte? Hoffmann macht noch ein Handtor.
Ja, gut, aber das... da war der Ball halt aber auch im Aus, ne? Also das ist... da ist halt vorher der Eckball von Appelkamp ist halt schon über die Torauslinie.
Von daher die gelbe Karte kriegt er trotzdem.
Kriegt er das denn dafür? Ich glaube, der bekommt die gelbe Karte für... Oh, jetzt weiß ich es auch nicht mehr genau. Es war für irgendwas, wo ich dachte, puh, die holt er sich aber eigentlich, also ich, wo ich fast die Vermutung hatte, dass Hoffmann sich da extra die gelbe Karte abholt.
Das ist ein Handspiel.
Er holt die für das Handspiel.
Ja, und das war nicht absichtlich. Also das Handspiel war schon absichtlich, aber ich glaube nicht, dass in so einer Situation machst du, das ist kein...
Also der schlägt halt dem Torwart da den Ball quasi mit der Hand aus den Händen. Also das ist schon sehr lustig eigentlich.
Also, was soll das? Auch nicht. Auf jeden Fall 5. gelbe Karte für André Hoffmann nach 8 Spielen. Auf jeden Fall auch Respekt dafür. Wird gegen Regensburg fehlen. Als es dann schon 3-0 steht, hat Fortuna noch eine richtig gute Chance durch Van Brederode, wo man sich wieder über die rechte Seite gut durchkombiniert und Van Brederode dann eben mal auf engstem Raum halt irgendwie eine gute Bewegung macht und aus kurzer Distanz nochmal den Pfosten trifft. Aber wie halt irgendwie gerade auch schon angesprochen zu dem
Zeitpunkt steht. Da steht es aber schon 3-0.
Habe ich ja gesagt, wie wollte ich gerade auch dazu kommen, zu dem Zeitpunkt steht es halt eben auch schon 3-0, weil man halt eben einen weiteren Konter kassiert hat kurz vorher, was dann
brauchen wir jetzt
eher ziemlich, ja genau, was einfach...
Genau, brauchen wir jetzt, also was ich ja wichtiger finde, ist, wenn du mir vor dem Spiel sagst, am Ende steht es 3-0 für den HSV und du gehst nach Hause und denkst dir, ich bin eigentlich nicht beunruhigt. Ja, nee, also du kannst halt verlieren, aber du bist halt, ich bin halt null beunruhigt nach diesem Spiel. Es ist halt ein Spiel gegen einen sehr guten Gegner und das ist halt doof gelaufen, aber das heißt beunruhigt, ne? Also man hat nichts.
Aufgrund der Spielweise, so, was halt irgendwie das Ergebnis jetzt halt irgendwie, also ich bin
schon beunruhigt,
weil halt, ne, weil einfach jetzt so dieses Abreißen der Serie und plus, dass jetzt wieder so eine Länderspielpause kommt und so. Es wäre schon natürlich halt einfach, muss ich hier keinem erzählen, super gewesen, wenn man halt ungeschlagen in diese Länderspielpause halt gegangen wäre und weiter auf dieser Welle halt hätte reiten können. Jetzt hat man halt irgendwie seit unglaublich vielen Monaten mal wieder verloren in der zweiten Liga. Es ist alles halt irgendwie wieder eng zueinander gerutscht. Dann ist es halt eben so, aber genau wie angesprochen, kannst du halt einfach sagen, okay, das ist ein Spiel gewesen, was absolut in Ordnung gegangen ist. Das hätte genauso gut 3-0 für Fortuna ausgehen können, hätte sich auch, dann würden wir hier eigentlich dasselbe Spiel besprechen. Aufgrund dessen, was wir eben auf dem Rasen gesehen haben, ist da eigentlich nichts gewesen, wo man sich jetzt irgendwie groß Sorgen machen müsste.
Also ich muss sagen, eine Niederlage in einem Spiel, wo man sich kaum Chancen erarbeitet hätte, die hätte mir irgendwie Kopfschmerzen gemacht. Jetzt ist es natürlich so, irgendwann musste diese Serie reißen. Die zwei Gegentreffer, die kommen halt ganz spät. Es war die ganze Zeit ein Unentschieden-Spiel und man muss wirklich sagen, da nimmt man vielleicht auch mit, dass man die Sinne schärft, bevor man gegen den Tabellenletzten spielt.
Trotzdem hätte ich irgendwie nochmal, also wenn wir uns jetzt schon irgendwie ein bisschen Sorgen machen wollen, vielleicht doch nochmal zwei Punkte, über die man da nochmal kurz sprechen könnte. Zum einen, vielleicht sogar als kleines Quiz, also ihr müsst jetzt hier gar nichts reinrufen, aber einfach mal kurz die Antwort mitdenken. Wisst ihr, wer der beste Torschütze von Fortuna bisher in dieser Saison ist?
Danny Schmidt?
Ja, Danny Schmidt und Jonas Niemetz, jeweils mit zwei erzielten Toren. Ja. Also, das ist halt was. Ja,
valider Punkt.
Das sollte auf jeden Fall, also es wäre gut, wenn das nicht mehr besonders lange so wäre, weil wir wissen alle, Niemetz ist halt ein Joker für die letzten 20, 25 Minuten vielleicht. Und dass Danny Schmidt halt mittlerweile, glaube ich, das zweite Spiel oder sogar das dritte Spiel hintereinander, halt auf der Bank sitzt und nicht eingewechselt wird und auch es überhaupt gar keinen logischen Wechsel halt für ihn gibt. Das ist halt einfach so. Und das ist natürlich einfach auch was, wo man sagen kann, okay, man ist halt irgendwie Tabellenführer, ohne dass halt irgendwie wirklich der Angriff richtig gezündet hat. Das ist einfach noch viel Potenzial und man hat ja auch die Spieler im Kader, die da halt durchaus noch zünden könnten. Aber das muss halt eben auch nicht so kommen, ne? Und gerade wenn man sich halt David Kownacki anguckt, finde ich, könnte man schon auch das Gefühl bekommen, dass halt so die Formkurve bei ihm so nach diesen ersten guten emotionalen Spielen, und wir wissen, Kownacki ist ein sehr emotionaler Spieler und sehr davon abhängig, dass die Formkurve da halt schon wieder so ein bisschen nach unten zeigt. Ich will das jetzt hier gar nicht zu sehr problematisieren, aber das ist auf jeden Fall was, wo es hoffentlich in eine bessere Richtung gehen wird. Dann.
Also kann man drüber reden, aber ich würde halt sagen, komm, dafür ist das Spiel, liefert ja auch die Gegenargumente, weil Kownacki hat eine von den Chancen, die Fortuna macht. Es ist halt einfach aktuell, bist du halt da breiter aufgestellt.
Ja.
Wir haben Felix Klaus besprochen, Simbo, Joa, so.
Tim Oberdorf, der die meisten Torschüsse mit Felix Klaus an dem Tag hat.
Es ist natürlich trotzdem ein valider Punkt. Ja, also
es geht mir jetzt auch gar nicht um die Stürmer an sich. Ne? Wenn es jetzt irgendwie einen Mittelfeldspieler gibt, wie so ein Vanicek bei Karlsruhe, das ist natürlich vielleicht ein bisschen zu krass, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja. Der halt einfach zuverlässig ab und zu mal ein Tor einfach macht. So, ne? Also mir geht es auch gar nicht unbedingt um diese beiden Spieler jetzt speziell, sondern auch einfach darum, dass du halt mit zwei geschossenen Toren bester Torschütze beim Tabellenführer bist. So, das ist einfach zu wenig.
Ja.
Okay, aber man hatte eins. Halt auch nur vier Gegentore bis zum gestrigen Tag gefangen. Und von daher, man wusste ja eigentlich auch vor dem Spiel, dass durch die gute Abwehr, man dort stand, wo man steht. Natürlich, klar, wir haben am Anfang immer gesagt, hey, ja, die Offensive muss ich noch finden und jetzt holt man erstmal die Punkte durch eine konsequente Defensivleistung. Da hast du einen validen Punkt, dass das jetzt auch bald mal zünden muss, da vorne, richtig.
Ja, und der zweite Punkt, und der ist ja vielleicht mit dem ersten sogar so ein bisschen verbunden, ich habe es jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz über Shinta Appelkamp reden. Also der kommt in der 78. Minute rein. Ich glaube, wir wissen alle nicht so richtig, in welcher Form er ist und wie da genau die Beziehung zu Tune aussieht, weil das ja einfach schon, wie hier häufig angesprochen, nicht das erste Mal gewesen ist, dass er halt irgendwie so ein bisschen außen vor scheint. Ich glaube, wir haben vor sehr, sehr vielen Jahren mal eine Folge Kreml-Astrologie genannt, weil wir da irgendwie auch sehr viel Kaffeesatz gelesen haben. Das habe ich dann dieses Mal auch gemacht, als es darum ging, wann die Spieler zum Aufwärmen geschickt wurden in der ersten Halbzeit, weil ich das auch ganz kurios fand. Also sehr, sehr früh, ich glaube nach 10 Minuten wurde Vincent Vermey zum Aufwärmen geschickt, dann wurden irgendwann alle anderen Spieler zum Aufwärmen geschickt. Shinta Appelkamp war halt der Einzige, der sich nicht mit den anderen aufgewärmt hat und der ist dann ganz kurz vor Ende der ersten Halbzeit halt auch alleine dann noch zu den anderen gegangen ist, als die anderen wirklich schon 10, 15 Minuten beim Aufwärmen dabei waren. Habt ihr das auch gesehen und habt ihr euch auch gefragt, was es damit auf sich hat? Tim, abgehört sind ja wahrscheinlich noch weniger.
Nee, ich habe nichts davon mitbekommen.
Nein. Aber ich werde jetzt auf nichts anderes mehr achten.
Ja, also das fand ich wirklich, fand ich ziemlich kurios und ich fand auch, dass wenn wir uns ja alle gefragt haben, warum Appelkamp gerade halt irgendwie außen vor scheint, wenn wir dann halt irgendwie mal nur diese 15 Minuten von gestern halt irgendwie mal heranziehen wollen, fand ich, wenn Appelkamp so trainiert, wie er halt da gespielt hat, kann ich das ehrlicherweise wirklich ein bisschen nachvollziehen. Weil gar nicht, dass er jetzt halt irgendwie so im laufenden Spiel so unglaublich schlecht oder lustlos gewirkt hat, aber bei den Bällen, die er hatte, und das waren, glaube ich, irgendwie so zwei Flanken von der rechten Seite und zwei Eckbälle. Da war, glaube ich, ein Ball von okay, aber drei waren halt, obwohl er da bei all diesen drei Bällen halt keinen Gegnerdruck hatte, bei der Ecke natürlich sowieso nicht, aber der hatte in allen Situationen davon richtig viel Zeit, keinen Gegnerdruck und genügend Anspielmöglichkeiten im Zentrum. Hat er da wirklich drei furchtbar schlechte Bälle gespielt. Die eine Ecke, wie gesagt, halt war schon im Seitenaus. Also wirklich einfach komplett fehlende Konzentration. Und gerade wenn du halt irgendwie nicht am Ende von einem Spiel halt ausgelaugt bist, sondern halt eingewechselt wirst und ja eigentlich absolut fit sein solltest, so ist das eigentlich was wirklich nicht passieren sollte.
Jo. Leider. Ist das der momentane Stand bei Shinta Appelkamp, den wir alle möglichst schnell wieder in guter Form sehen wollen, weil das ist mit Sicherheit ein wichtiger Faktor für den weiteren Verlauf dieser Saison noch.
Hoffentlich.
Bevor das nächste Spiel ansteht, ist erstmal jetzt Länderspielpause. Unsere zwei Isländer, Lundahl und Johannesson sind unterwegs, außerdem von Brederode und helft mir noch jemand ist Quaschi. Unterwegs. Quaschi ist unterwegs, genau. Kann man nur hoffen, dass van Brederode zum Beispiel sich vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen holt und die beiden Startelf-Kandidaten aus den letzten Wochen ohne Verletzung durch die Länderspiele kommen. Bei Quaschi, keine Ahnung, wo ich den momentan noch einordne. Hofmann ist ja jetzt erstmal gesperrt. Ich denke, Jamil Siebert, wir wissen gar nicht, wann er jetzt wirklich zurück zu erwarten ist, aber da wird er wahrscheinlich De Weis spielen. Mal sehen, Quaschi dann wahrscheinlich auf der Bank. Und dann geht's nach Regensburg. Und bevor wir auf Regensburg kommen, möchte ich noch eben als Nachklapp zum HSV-Spiel sagen, erstmal Glückwunsch, 100. Spiel als Trainer für Daniel Thun. Leider ist es kein Geburtstagsgeschenk geworden, aber das ist schon etwas, wo ich hoffe, dass da noch einige dazukommen momentan. Und bin gespannt. Ich meine, das Thema Vertragsverlängerung wird wie ein Damoklesschwert über unserem Podcast hängen, noch in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich wollte aber auch noch darauf hin, dass, bevor wir jetzt hören, was der Lou uns über Regensburg so erzählen kann, dass bei Regensburg sich ja immer bei mir zwei legendäre Auswärtsspiele direkt einschalten. Das eine wahrscheinlich für alle legendär, da muss man immer direkt dran denken, wenn es nach Regensburg geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an dieses schreckliche Spiel, wo man einen 3-0 Vorsprung noch verspielt hat gegen Regensburg.
Ja, bei Lilo, ich weiß nicht, wie viel gerade. Jo.
Aber dann für mich natürlich auch, wird immer legendär bleiben, meine Auswärtsfahrt nach Regensburg, wo ich von meiner achtmonatigen Weltreise über Regensburg ja zurückgekommen bin. Mein erster Tag wieder in Deutschland, direkt im schönen Regensburg. Und damals das Spiel entschieden durch einen Elfmeter in der 86. Minute von David Kownacki. Also nehmen wir das doch mal als Omen, dass da jetzt mal ein Knoten platzen könnte nach der Länderspielpause.
Ja, sehr schön. Das wäre natürlich wirklich zu hoffen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass man wirklich, wenn man sich jetzt mal Regensburg anschaut, man viel, viel Grund zur Hoffnung bekommt, weil Regensburg wirklich in keiner guten Situation steckt und die einfach noch überhaupt nicht in der Liga angekommen sind. Tabellenletzter, man hat ein Torverhältnis von 1:19 Toren, 1:19. Man hat es echt geschafft, mit diesem einen Tor 4 Punkte zu holen. Das ist ja wirklich nicht so schlecht, aber
Respekt.
Man ist wirklich offensiv komplett harmlos. Man hat, wie gesagt, ein Tor erzielt, während man schon 90 Mal halt, also aus 90 Schüssen, die man bisher abgegeben hat in dieser Saison. Ja, also das ist wirklich eine Schüsse-zu-Tor-Ratio, die wirklich unglaublich, unglaublich schlecht ist. Der zweitschlechteste Wert in der Liga ist Hannover, die brauchen 13 Schüsse pro Tor. Also nur mal so als Vergleich. Der Trainer mit Joe Ennox befindet sich halt eigentlich wirklich auch in der Situation, wo er halt wenig Argumente auf der Seite hat, aber man stärkt ihm den Rücken, auch weil man, glaube ich, durchaus weiß, was er für Verdienste um den Verein hat. Und weil man vielleicht irgendwie auch weiß oder vermutet, dass man jetzt gar nicht so schnell irgendwie jemand finden würde, der halt sowieso viel mehr irgendwie aus dieser Situation halt irgendwie machen könnte. Weil man sich halt irgendwie auch in dieser Situation befindet, dass Joe Ennox eigentlich genau dieser Trainer ist, den man eigentlich in so einer Situation als Feuerwehrmann halt verpflichten würde. Ne? Also jemand, der halt irgendwie einen knallharten, aggressiven Defensivfußball spielt. Man hat den eigentlich genau für diese Aufgabe halt letztes Jahr geholt und dann auch im Amt gelassen in der dritten Liga. Wo man eigentlich nur, glaube ich, in der dritten Liga ankommen wollte und gar nicht geplant hatte, halt nach dem Abstieg direkt wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Das ist dann halt irgendwie eher so passiert. Und das ist irgendwie dann auch sehr, sehr kurios gelaufen, weil man einfach sehr, sehr gut gestartet hat und dann aber eigentlich seit Februar diesen Jahres, also eigentlich genau parallel dazu, ungefähr ab dem Moment, wo halt diese wunderbare Serie der Fortuna in der zweiten Liga angefangen hat, hat es bei Regensburg so ein bisschen aufgehört. Also im Februar, wenn wir da nochmal zurückspulen, steht halt Jan Regensburg am 24. Spieltag, also da ist schon irgendwie gut in der Rückrunde am 24. Spieltag auf Platz 1 der dritten Liga, hat 11 Punkte Vorsprung auf Rang 3 und holt dann in den verbleibenden 14 Spielen noch gerade mal 11 Punkte, rettet sich irgendwie in die Relegation und schafft es dann da weiterzukommen. Aber man sieht, diese Krise, in der Regensburg halt jetzt steckt, die geht eigentlich schon fast das ganze Jahr, 2024. Und es gibt wirklich sehr, sehr wenig, was darauf hindeutet, dass sich das jetzt gegen die Fortuna ändern sollte. Das Stammsystem, das die Regensburger spielen, ist eigentlich das 4-2-3-1. Das hat man jetzt sehr, sehr lange durchgezogen, aber eben aufgrund dieser ständigen Erfolglosigkeit dann jetzt doch endlich mal umgeworfen. Die letzten beiden Spiele hat man dann mal mit Dreierkette agiert. Das hat überhaupt gar nichts geändert an der Harmlosigkeit. Und man hat zwar immerhin mal ein 0-0 damit geholt, aber jetzt am Wochenende auch wieder 3-0 gegen Paderborn verloren. Und ist schwer einzuschätzen, ob man vielleicht doch wieder irgendwie zum 4-2-3-1 zurückkehren will. Werden wir dann in 2 Wochen halt sehen. Der Spielstil ist halt ein tiefes, aggressives Verteidigen, ein Setzen auf einen Umschaltfußball, der halt besonders über die Flügel gespielt wird. Das Zentrum wird eigentlich kaum genutzt von den Regensburgern. Man agiert eben auch viel mit langen Bällen eben als Mittel, gerade weil auch immer mal wieder halt die Möglichkeiten einfach fehlen, um halt mit einem Ballbesitzspiel halt irgendwie auch mal ins zweite oder sogar ins dritte Spieldrittel zu kommen. Auch bei den Einzelspielern gibt es da jetzt wenige Leute, die ich da super stark herausheben würde. Also es gibt irgendwie vielleicht ein, zwei Leute wie ein Bräunig in der Innenverteidigung oder auch ein Noah Ganaus im Sturm, wo ich irgendwie schon auch gespannt bin, wie die sich noch so entwickeln im Laufe der Saison, wo ich eigentlich überzeugt wäre, dass die halt nächstes und vielleicht auch übernächstes Jahr halt zweite Liga spielen oder sogar darüber hinaus, dass da noch irgendwie was geht. Und die beiden herausragenden Spieler, die sie halt irgendwie wirklich haben, ist halt irgendwie einmal mit Felix Gebhardt im Tor, ein U-Nationalspieler von Deutschland, also der ragt halt wirklich heraus, was ja dann auch irgendwie wieder einiges aussagt über die Mannschaft. Und den besten Offensiven hat man im offensiven Mittelfeld mit Dominik Kota, auf dem offensiven Flügel, der eben auch in der dritten Liga letztes Jahr schon Leistungsträger gewesen ist. Aber ja, dem gelingt es halt auch nur bedingt, nochmal ganz besonders da irgendwie rauszustechen. Und allgemein sind, glaube ich, irgendwie auch viele von den Neuzugängen, die man da irgendwie geholt hat. Also ja, da ist einfach personell auch wenig von dem aufgegangen, was man halt irgendwie bisher so geplant hatte im Sommer. Also ja, ich meine, wenn wir uns jetzt irgendwie darauf konzentrieren, ja, was die Fortuna halt irgendwie bisher so stark gemacht hat, können wir wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es jetzt ja auch nicht das allerprickelndste Spiel wird, aber dass es eigentlich ein Spiel ist, das die Fortuna gewinnen sollte, wo man eben auch den Anspruch haben sollte, jetzt vielleicht nicht hoch zu gewinnen, aber auf jeden Fall zu null zu gewinnen. Oder wie würdet ihr das sehen?
Ja, ich bringe mal so einen dreckigen Elfmeter in der 86. Minute durch David Kownacki ins Spiel. Nee, aber so ein ähnliches Spiel, wie ich es damals in Regensburg sehen durfte, was auch ein Spiel war zum Abgewöhnen, nur am Ende mit einer Explosion nach diesem Tor, weil ich mich gefreut habe, dass es sich dann doch gelohnt hat, in der Kälte zu stehen. Ja, sowas erwarte ich auch. Also schwere Kost.
Ja, aber halt auch natürlich auch eine wichtige Standortbestimmung. Klar, vielleicht nicht so zentral, weil es gegen den Letzten geht und nicht gegen eine der vielen anderen Mannschaften, die halt sich hinten reinstellen werden jetzt in den folgenden Wochen gegen die Fortuna, weil das hat man ja eben in den letzten Wochen nicht so gehabt. Ne? Da kann man, wir haben immer darüber gesprochen, wie schwierig das Anfangsprogramm sein wird. Jedenfalls von den Gegnern her. Das stimmte natürlich auch. Aber gleichzeitig war auch immer klar, okay, das sind Mannschaften, wo halt das Fortuna 2024, 2025 halt vielleicht auch noch gut funktionieren kann. Ne? Jetzt muss die Fortuna zeigen, was sie halt mit mehr Ballbesitz kann und dann wird es halt einfach dreckig. Ja? Vor allem, also die haben da auch so Kai Pröger, das ist ja, von dem haben wir ja natürlich ein bisschen Schiss, ne? Paderborn-Vergangenheit, schwierig.
Ja, die haben großartige Namen, muss man sagen. Also da kann eine Kombination Schönfelder auf Eisenhut und Kühlwetter versenkt ihn. Wunderbar. Aber man kennt die Namen auch irgendwie so ein bisschen. Kühlwetter, da klingelt was mit Kaiserslautern, wo der mal gut gespielt hat. Das sind alles so ehemalig untere Hälfte, zweite Liga-Performer.
Oder halt wie Julian Pollersbeck, halt einer, von dem man glaubt, dass er eine große Karriere vor sich hat, der Ersatztorwart da ist. Das ist ja und schon 30 Jahre alt. Also, okay.
Den Talentstatus hat er abgelegt.
Ja, gerade so. Aber okay, man wird auch alt.
Den haben wir auch längst abgelegt, den Talentstatus. Deshalb gucken wir auch nur noch zu und kommentieren. Und das werden wir mit Sicherheit nach diesem Spiel auch wieder tun. Und wenn es nichts noch von eurer Seite gibt, würde ich mich dann an dieser Stelle...
Tim muss husten. Und wir haben es also ohne Huster geschafft.
Ja.
Alles klar. Da kommt keiner. In dem Moment macht er sein Mikro aus und hustet. Sehr richtig. Gut, Tim. Wir haben es wirklich immer noch gehalten.
Ja. Ja, kommt gut durch die Länderspielpause. Und ihr hört auf jeden Fall uns wieder nach Regensburg.
So sieht's aus. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.